Mephisto 97.6. 19. M19. Das lange Interview.
Mit Isabel Hillmann. Hallo und herzlich willkommen zu M19, dem langen Interview hier bei Mephisto 97.6. Stellen Sie sich mal vor, Sie schweben in 120 Metern Höhe. Direkt unter Ihnen befindet sich nichts als Luft und das Einzige, was Sie vom Fallen abhält, ist ein 2 cm dünnes Seil. Sie haben da wie ich schon allein bei der Vorstellung Herzrasen, Schwindel und kalten Schweiß auf der Stirn? Keine Sorge. Höhenangst oder Akrophobie ist eine der häufigsten Ängste. Wir sind also nicht alleine. Nicht weiter schlimm, aber der Beruf des Industriekletterers wäre für Sie mit Sicherheit keine gute Wahl. Angst sollte man nämlich nicht haben, wenn man sich in luftige Höhen begibt und an Bauwerken jeglicher Art herumklettert. Sie fragen sich, wer so wagemutig und verrückt ist, auf über 120 Metern zu arbeiten? Die Antwort ist unser heutiger Studiogast bei M19, ein Industriekletterer. Ich freue mich, Stefan Becker dazu begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Stefan Becker ist Industriekletterer aus Leipzig. Für die Firma Höhenarbeiter arbeitet er jetzt seit 6 Jahren in schwindelerregenden Höhen. Stefan, unser Sender befindet sich ja direkt unter dem Dach der Universität. Hier haben sich die Architekten große Mühe gegeben mit Design und Verglasung. Kribbelt es dir da in den Fingern auch mal, an diesem Gebäude zu arbeiten?
Ich war schon auf dem Gebäude. Bist sicherlich überrascht, aber hier oben gibt es eine Photovoltaikanlage. Und für diese Photovoltaikanlage haben wir ein Provisorium schon mal aufs Dach gebaut, damit man sehen konnte von unten, ob man die Photovoltaikanlage sieht oder nicht. Die haben also installiert und danach haben die Architekten, die nicht immer sehr gute Arbeit an dem Gebäude geleistet haben, letztendlich gesehen, dass man sie nicht sieht, und deswegen wurde sie auch nachträglich dann installiert. Also wir waren schon hier. Es juckt natürlich immer, weil es gibt dreckige Scheiben irgendwo zu sehen oder wie auch immer. Also es ist schön. Ich wäre sicherlich auch gerne mal heute von außen gekommen, aber am Ende ist es schon gut, wenn ich die Treppe hochkomme.
Gibt es denn reizvolle oder weniger reizvolle Objekte für dich?
Also besonderer Reiz sicherlich immer die Höhe an sich. Ich sag mal, wenn es ganz hohe Gebäude gibt, ich sag mal, in Leipzig ist der Uniriese sicherlich das höchste Gebäude. Da kann man behaupten, dass wir schon oben waren. Selbst dort haben wir schon eine Lampe ausgewechselt. Das ist das, was reizt. Also ich sag mal, dann von daher sagt man, okay, wir waren in Leipzig an dem Punkt, wo es nicht höher geht, wo man zu Fuß sicherlich auch hinkommt. Und deswegen gibt es in Leipzig jetzt, sage ich mal, für mich jetzt keine Reizpunkte mehr, außer es ist ein wirklich interessantes Gebäude, was man logischerweise auch aus den Medien vielleicht kennt, oder wenn man es heißt, man geht an den Reichstag oder wie auch immer. Das sind so Gebäude, wo einfach rein von der Geschichte her schon sehr interessant ist, dran zu hängen.
Industriekletterer warst du ja noch nicht immer, sondern hast Mitte der 90er Richtig. Jahre erst eine Ausbildung zum Maurer gemacht. Wie kam das zu diesem Wechsel?
Ich war damals ganz normaler Maurer in einem ganz normalen Baubetrieb, und die Firma, bei der ich war, die haben diese Zusatzqualifikation angeboten und sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, weil dort gerade jemand weggebrochen ist. Und da habe ich gesagt, klar, mit der Höhe habe ich kein Problem. Und dann habe ich mir das angetan, bin dort eine Woche in irgendeinen Kurs hineingegangen, wo eben das letztendlich das Industrieklettern beigebracht wird, beziehungsweise auf die Risiken aufmerksam gemacht wird. Und das habe ich bestanden. Und dann bin ich in diesem Beruf so ein bisschen drinne gewesen mit dieser Zusatzqualifikation, habe meine ersten Erfahrungen gemacht im Seil in dieser Firma. Und als dann der Winter kam, gab es keine Arbeit in der Firma, und dann haben sie zu mir gesagt, okay, mal sehen, ob wir nicht nächstes Jahr dann wiederholen können. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt meinen Meister fertig gehabt, habe dann Maurer- und Betonbaumeister gemacht, und da gab es für mich nichts anderes. Ich wollte immer schon selbstständig arbeiten, und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein Bereich, wo was geht, das kann nicht jeder, und deswegen hat sich das so ergeben. Ich habe einfach eine Firma aufgemacht, und seitdem ist es so, seit 6 Jahren, dass am Ende das mir jeden Tag Spaß macht.
Aber du hast gesagt, innerhalb von einer Woche wurde dir das in so einem Kurs beigebracht.
Ja, richtig.
Reicht das denn?
Es reicht letztendlich, um zu wissen, wie man sich ins Seil hängt. Das ist das Zusammenspiel dann von Handwerk. Letztendlich machen wir im Seil nichts anderes als Handwerk. Die Arbeit macht man. Das Wichtige im Seil ist, dass man weiß, wie man sich rettet. Weil du könntest jetzt nicht aufstehen und könntest losgehen und könntest mich auf dem Seil retten. Das würde nicht funktionieren. Deswegen sind wir auch aufeinander angewiesen, die dort zusammenarbeiten. Und das ist das, was einem beigebracht wird, einfach der Umgang, zu wissen, wo sind die Gefahren, wenn man ins Seil geht, und die sind nicht weniger mehr, als wenn man jetzt ein Gerüstbauer ist oder wie auch immer. Es glaubt immer keiner, weil man logischerweise im Seil hängt, aber am Ende ist es genauso wenig gefährlich, aber man muss sich halt bewusst sein, man geht über eine Kante, die Kante kann scharf sein und wir hängen nun mal leider nur in einem Textilseil und wenn das Textilseil reißt, dann haben wir Gott sei Dank noch ein zweites Seil, wo wir mit drin hängen, aber dann wird es schon schwierig. Also deswegen ist es wichtig, dass man weiß, wie man rettet, weil es kann immer vorkommen.
Hast du denn vor der Ausbildung schon mal geklettert? Warst du irgendwie Outdoor, Indoor?
Gar nicht. Leidenschaftlich beim Fußball, also fernab jeglicher Zusammenspiele dort mit dem Klettern. Ich bin auch nicht irgendjemand, der in die Sächsische Schweiz dort extra hinfährt oder so. Es hat sich einfach so ergeben. Und ich tue mich momentan auch noch nicht fürs Klettern begeistern. Also es ist auch dadurch jetzt nicht gekommen, aber da ist dann die Leidenschaft wahrscheinlich zum Fußball und dann auch zur Familie, die jetzt bei mir auch gewachsen ist, dann einfach so groß, dass man jetzt sagt, da muss man jetzt nicht unbedingt noch klettern gehen, wenn man das jeden Tag macht.
Aber gut, Höhenangst hast du schon mal nicht.
Gar nicht.
Wäre auch schlecht in diesem Sinne. Genau, wer Industriekletterer werden möchte, der absolviert keine Ausbildung im herkömmlichen Sinne, sondern es ist diese Zusatzqualifikation, richtig, von der du schon gesprochen werdest. Wie ist denn die Ausbildung insgesamt aufgebaut?
Also am ersten Tag beschäftigt sich mir mit diesen ganzen Mitteln, die man dazu braucht, um sich letztendlich im Seil festzumachen. Also das findet, sage ich mal, in der Kletterhalle statt. Da ist es dann schon wieder nahe, der Bezug zum Klettern. Aber es ist halt eben nicht so, auch die Kletterer gucken dann dort, was wir eigentlich machen, weil das kennt man ja so nicht. Und wir haben auch eine völlig andere Zugangsweise. Also wir haben einen richtigen Gurt dazu an, nicht so einen Beckengurt, wie man nur kennt, sondern halt auch über den Rücken drüber, einen richtigen Arbeitsgurt. Und dazu gibt es dann dementsprechend auch mechanische Mittel, die angeschlagen werden. Und das lernt man dort in den ersten 2-3 Tagen. Und dann Tag 4 und 5 ist damit einfach beschäftigt, wirklich zu retten, um das schon aufzunehmen und zu sagen, okay, das muss man können. Also das ist das, was man dort lernt.
Nun gibt es da auch bestimmte Level. Kannst du dazu was sagen?
Es gibt Level 1 bis 3. Level 1 ist für die Einsteiger sozusagen. Ich habe jetzt den Level 2, mache jetzt im Juni, das wird sicherlich Zufall, im Juni mache ich den Level 3. Weil für uns jetzt in der Firma es auch Regularien gibt, die sind neu. Wir sind so im Dachverband untergeordnet und der gibt halt auch aus, wenn wir letztendlich Leute einstellen wollen oder eingestellt haben, dann muss ein Level 3 mit auf der Baustelle sein. Und wir sind jetzt auch eine Firma, die jetzt sagt, okay, das muss sein, das gehört dazu. Und wenn man Level 3 mit dabei hat, dann hat man auch automatisch die Erfahrung. Weil Level 3 macht man erst nach 5-6 Jahren, wo man dann auch dementsprechend Erfahrung im Seil gesammelt hat, um das dann auch zu machen. Weil beim Level 3 gibt es dann kompakte Aufgaben, die man lösen muss. Also da ist es dann schon komplizierter, in so einem Level-Bereich das zu machen. Ist ein bisschen aufwendig, ist auch sehr teuer, der Lehrgang. Und von daher ist das schon mit Erfahrung verbunden, dass man das dann noch besteht.
Dauert jedes Level so mehrere Jahre oder wie kann man sich das vorstellen?
Also mittlerweile ist es so, dass man Level 1 und 2 zusammen machen kann. Das wird dann zusammengelegt. Das hat einfach was damit zu tun. Wir bewegen uns auch vertikal bzw. horizontal und vertikal. Das ist bei Weitem schwierig. Es gibt ganz normal, also man kann ins Seil reingehen, geht hoch oder runter. Das ist die normale Zugangsweise, aber es gibt halt auch noch rechts und links. Und da gibt es dann das Traversieren. Und das lernt man dann halt erst in diesem Level 2 und dann zusätzlich nochmal im Level 3, weil dort braucht man verschiedene Anschlagpunkte. Dort muss man eben wissen, wenn man sich an der einen Stelle abmacht, dass man an der nächsten Stelle fest ist. Also das ist dann schon halt wichtig, um von links nach rechts zu kommen.
Das ist also nicht in einer Woche getan,
richtig,
sozusagen.
Richtig.
Die dritte Stufe ist bei dir geplant. Was kannst du denn dann mehr als jetzt?
Mehr dann nicht. Das steht damit fest, aber es ist halt einfach, der Level 3 ist quasi, man muss das dann auch sehen, das ist wie wenn man, ich bin jetzt Maurer oder beziehungsweise Maurer und Betonbaumeister und der Level 3 wäre dann wieder Meister, weil es ist einfach nur die Erfahrung, die man nochmal mehr mit einbringt und auch für den Auftraggeber, also wir arbeiten auch als Subunternehmer, sage ich mal, für Seilunternehmen, für alpine Unternehmen, die dann sagen, oh, der hat ein Level 3, das ist anerkannt vom Fachverband, die wissen genau, der hat dementsprechend die Qualifikation und die können wir dort ganz kompromisslos einfach einsetzen, weil wir genau wissen, der hat die Erfahrung, der weiß genau, was dort abgeht, der hat auch die Führungsrolle. Ich sag mal, der Level 3 ist mehr die Führungsrolle auf der Baustelle eben auch zu erkennen, Gefahren zu erkennen und so weiter und so fort.
Stefan Becker, ein Höhenarbeiter aus Leipzig, ist heute unser Gast hier im langen Interview bei Mephisto 97.6. Gleich reden wir ausführlich über die verschiedenen Arbeiten eines Industriekletterers, aber davor gibt's erstmal Musik und wie immer darf sich die, unser Gast, selber aussuchen. Stefan, welchen Song hast du dir denn als erstes ausgesucht?
Als erstes habe ich mir klassisch Michael Jackson ausgesucht, großer Fan, leider nicht mehr auf der Welt, mit Will You Be There.
Na dann geht's los. Will You Be There war das. Hier bei Mephisto 97.6 vom King of Pop Michael Jackson. Wunschmusik von unserem heutigen Gast Stefan Becker. Er arbeitet seit 6 Jahren als Industriekletterer hier in Leipzig. Stefan, eben haben wir schon über deine Ausbildung und die Ausbildung zum Höhenarbeiter allgemein gesprochen. Mhm. Welche Aufgaben erwarten denn Industriekletterer nach ihren bestandenen Prüfungen?
ja, ohnehin diese vorher schon gemacht haben, sage ich mal. Ne? Also man ist ja, also wir sind dann fast gezwungen, so ein Allround-Handwerker zu sein, weil letztendlich das Problem ja immer auftritt, wenn wir natürlich an eine Stelle kommen, wo kein anderer vorher hingekommen ist, dann gibt es auch nicht immer den passenden Handwerker dazu. Also wir müssen uns schon viel aneignen, um letztendlich dann auch die Arbeiten zu machen. Also ich sage mal, das Arbeitsfeld ist vorher klar. Deswegen ist es auch für uns wichtig, dass man, sage ich mal, die Handwerker, die praktischen Leute, die es umsetzen können, auch dabei haben. Ich sage mal, wir machen viel Montage, Demontage, logischerweise an irgendwelchen Fassaden, weil irgendetwas entweder ausgewechselt werden muss oder neu montiert, Leuchtwerbung, Zimmerarbeiten, Maurerarbeiten, Dachdeckerarbeiten. Da kommt eigentlich alles zusammen, aber immer nur im kleinen Maße. Also es ist halt, wenn da oben eben wirklich die Dachrinne undicht ist, dann fahren wir da eben hin, dann machen wir die Dachrinne wieder dicht und dann ist es okay. Und für den Auftraggeber zählt einfach nur, dass das Wasser die Fassade nicht mehr runterläuft. Was wir da oben machen, kann er fast gar nicht kontrollieren, aber wir versuchen es natürlich mit Fotodokumentation oder so ihm rüberzubringen, was sehr gut ankommt, weil wir wollen ja auch unserem Auftraggeber vermitteln, mit uns kann man auch öfters arbeiten, ruf uns wieder an. Also das ist uns auch schon wichtig.
Das heißt, mit was für einem Team reist ihr dann an?
Also in der Regel, sage ich mal, sind wir, sag mal, zwei, drei Leute, die dorthin fahren und dann habe ich jetzt einen Zimmerer dabei, ich selber bin Maurer, ich habe noch jemanden dabei, der ist eigentlich mehr in der Fotobranche und damit passt das alles, weil ich habe jemanden, der kann das dokumentieren, der kann das ordentlich ins Bild bringen, wir können das umsetzen, sage ich mal, als Handwerker und dann kommt das eigentlich, kommt immer was Gutes dabei raus.
Was sind jetzt so alltägliche Aufträge, die da ankommen bei euch?
Also wie gesagt, Dachrinnenreinigung, wir haben Spechtlöcher, machen wir zu in der Wärmedämmfassade, wir streichen auch teilweise Segmente, die, sage ich mal, wirklich nicht erreichbar sind, aus dem Seil heraus, machen also quer die Palette. Also es gibt wirklich, sage ich mal, eigentlich fast nichts, was man handwerklich nicht aus dem Seil machen kann.
Und davon wollten wir uns selbst ein Bild machen. Unsere Redakteurin Katharina Pritzko hat einen Vormittag lang über Stefan Beckers Schulter geguckt und berichtet von ihren Erlebnissen.
Es ist Frühling, die Natur erwacht. An den Bäumen hängen wieder saftig grüne Blätter, die Vögel sind zwitschernd aus dem Süden zurückgekehrt und nun bereitet sich das Tierreich auf den Nachwuchs vor. Damit es die frisch geschlüpften Küken warm haben, sorgen die Vogeleltern für eine kuschelige Kinderstube. Der Specht zum Beispiel pickt eine Höhle in den Baumstamm und kleidet sie dann mit Spänen aus. Pfiffige Spechte haben aber längst erkannt, dass die Wärmedämmungen von Häusern weitaus komfortabler sind. Der Trend geht zum Fassadennest, was an der Hauswand unschöne Löcher hinterlässt. Aber was soll man tun, wenn die eigene Wärmedämmung leidet? Leitern sind meistens zu kurz, für sperrige Hebebühnen ist oft kein Platz und ein Gerüst ist sehr kostspielig. Als Alternative kann hier der Höhlenarbeiter dienen. Einen Vormittag lang begleite ich Stefan Becker und seinen Kollegen Robert Lange. Nachdem um 8 Uhr der Transporter mit Werkzeugen und Kletterutensilien beladen ist, fahren wir in die Leipziger Südvorstadt. Am Ort des Geschehens angekommen, offenbart sich das Grauen. 8 Löcher sind in die Giebelseite des Hauses gemeißelt. Stefan sieht solche Löcher nicht zum ersten Mal und weiß, warum sie unbedingt geschlossen werden sollten.
Das Problem in den Großstädten ist halt, in den Wärmedämmfassaden sind solche Plasteverschlüsse, wo früher die Gerüsthaken drin waren. Und die Spechte machen sich das zur Aufgabe, die Plasteteile rauszuruppen und sich hinter den Dämmfassaden Nester zu bauen, wodurch die Fassade kaputt geht und irgendwann würde sie dann abfallen. Deswegen verschließen wir die Löcher. Wohl sicher in der Annahme, dass die Spechte auch alle draußen sind.
Also keine Angst, liebe Tierfreunde, den Spechten passiert nichts. Bevor das Team aber zur Tat schreiten kann, heißt es erstmal schleppen. 6 Kisten müssen auf den Dachboden, eine ganz schöne Buckelei. Endlich oben angekommen, suchen die beiden Männer einen Trägerbalken, von dem sich Stefan abseilen kann. An ihm wird das 100 Meter lange Kletterseil befestigt. Der Aufbau geht hier ganz schnell, denn die Bedingungen sind optimal. Viel Platz und eine Dachterrasse auf jeder Seite erleichtern die Arbeit. Während sein Kollege die Werkzeuge für den Einsatz vorbereitet, steigt Stefan in seine Kletterausrüstung.
Also das ist ein Pezelgurt, ja? Die nehmen wir ausschließlich, sag ich mal, um zu klettern. Und dann schnürst du das halt ums Becken. Die Beine sind halt nochmal gesichert. Was halt wichtig ist, dass auch über die Schultern der Gurt drüber ist. Wenn du doch mal irgendwie reinfallen solltest, dass die Wirbelsäule nicht Knacks macht, ne? Das ist halt das Wichtigste.
Und dann kann es losgehen. Stefan steigt über den Sichtschutz aus Bast, den die Anwohner scheinbar als Hindernis aufgestellt haben. Von einer der Dachterrassen aus seilt er sich zum ersten Loch ab. Wie versprochen, inspiziert der Industriekletterer die Höhle auf mögliche Bewohner. Dabei stellt er Erstaunliches über das Verhältnis von Spechten zu Dämmwolle fest.
Das kenne ich eigentlich nicht, dass die Spechte sich in die Mineralwolle reinfressen. Also weil das auch total ungesund für die Viecher eigentlich ist, weil wenn die das in den Mund nehmen, kannst du selber, wenn das mal in die Hand nimmt, das fängt an zu krabbeln, weißt du? Weil sonst essen die sich immer nur ein Styropor, weil das picken die immer raus und dann schmeißen die das, sag ich mal, so unten auf die Straße. Sieht unten so aus, als wenn es geschneit hat. Aber dass sie sich in Mineralwolle reinbeißen, das ist schon außergewöhnlich. Also du siehst, die Vögel gehen mit der Zeit.
Als sich der Höhlenarbeiter versichert hat, dass die Spechte nicht zu Hause sind, stopft er eine graue Schaumstoffwurst ins Loch, um die Dämmwirkung wiederherzustellen. Anschließend wird alles verspachtelt und schon nach 5 Minuten ist das erste Loch zu. Und in diesem Tempo geht es weiter. Stefan seilt sich immer weiter ab und verschließt die verbleibenden Löcher. Sein Kollege Robert steht in der Zwischenzeit auf dem Dach und achtet auf die Sicherheit des Kletterers. Zeit für mich, die Aussicht zu genießen. Denn von der Dachterrasse des Hauses habe ich einen fantastischen Ausblick. Der Fockeberg liegt direkt nebenan und über die Dächer hinweg kann ich den Uniriesen erkennen. So lässt es sich leben. Nach 1 Stunde am Seil ist Stefan wieder zurück auf der Terrasse. Sein Resümee?
Das hat ganz gut geklappt jetzt. Die Spechtlöcher sind zu. Hier können sie jetzt nicht mehr nisten, denke ich mal. Das sollte funktionieren. Wir werden sicherlich irgendwann die nächsten Spechtlöcher schließen. Das bleibt nicht aus. Meistens auch an der gleichen Fassade. Also die Spechte suchen sich dann auch was an der gleichen, weil sie die Flugwege halt auch gewöhnt sind. Und dann geht es heute weiter und dann fahren wir nach Halle und machen noch eine Dachrinne ganz. Das zählt auch zu unserem Spektrum. Und dann ist auch der Tag geschafft heute und dann passt das.
Für den Industriekletterer und seinen Kollegen gibt es noch jede Menge zu tun. Und vielleicht sorgt sogar in diesem Moment ein Spechtpärchen für neue Arbeit.
Wer also bisher gedacht hat, Spechte wohnen nur in Bäumen, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Waren die 8 Spechtlöcher denn eher außergewöhnlich oder wirst du öfter für solche Aufträge engagiert?
Also es hat mittlerweile Überhand genommen in Leipzig. Es ist wirklich halt so, dass viele, viele Fassaden davon betroffen sind.
Also eher normaler Auftrag.
Eher normaler Auftrag.
Was sind denn außergewöhnliche? Was muss da kommen, dass du sagst, es ist außergewöhnlich?
Außergewöhnlich ist sicherlich, wenn man, sage ich mal, irgendwas installiert und unter einem ist noch Bewegung. Das ist schwierig, weil außergewöhnlich bedeutet dann in dem Falle, das so abzusichern, dass man letztendlich nichts, also uns darf eh nichts runterfallen, aber wenn man unter sich noch Bewegung hat, also sei das an einer Zugstrecke, wenn da Züge unter einem drunter durchfahren, Brücken zum Beispiel, ne? Brücken immer, ist immer sehr, sehr spannend, weil Autos, Fußgänger, Züge, das, wenn sich das bewegt und es ist dann wirklich irgendwo unter dir, dann wird es schon spannend, weil die Seile müssen dann auch hochgehangen werden. Also das ist dann eher das Außergewöhnliche, was man trotzdem sucht. Also das ist der Reiz. Das ist einfach das, was dann auch Spaß macht. Ne? Das gehört dazu.
Was ist denn so dein persönliches Highlight?
Also mein Highlight aus den 6 Jahren ist die Kraftwerkesse in Chemnitz gewesen. Dort ging es auf 295 Meter hoch. Es gibt eigentlich, also ich würde jetzt mal behaupten, kein größeres Gebäude in Deutschland, aber da hänge ich mich mal nicht so raus, sag mal als Höhenarbeiter dann. Das waren 295 Meter, haben eine Betoninstandsetzung gemacht und dort war es dann aber mit Stahlseilen, weil dort oben ist immer Wind, also ab 60 Meter hat man auch immer Wind und das war hochinteressant und wir hatten 3 Wochen lang fantastisches Wetter, das war super, also sonst wäre es sicherlich nicht so gegangen und das war schön, das war gut, aber auch hoch.
Stefan Becker, Industriekletterer aus Leipzig, ist heute unser Gast hier im langen Interview bei Mephisto 97.6. Gleich wollen wir noch darüber reden, wie gefährlich sein Beruf eigentlich wirklich ist. Aber vorher hören wir erst nochmal Musik. Stefan, du hast dir das Lied Do You Like What You See ausgesucht. Hier kommt Ivy Quaino.
Mephisto 97.6, M19, das lange Interview.
Mit Isabel Hillmann am Mikrofon und ich bin heute nicht allein im Studio. Nein, hier bei mir im Studio ist unser heutiger Gast Stefan Becker. Ich würde jetzt denken, Industrieklettern, das ist ja ein Nischenberuf, würde ich mal sagen. Wie sieht es denn mit der Konkurrenz bei euch aus?
Erstmal muss ich dir recht geben, es ist ein Nischenberuf, es ist so. Und Konkurrenz gibt es in Leipzig momentan noch wenig. Das hat sicherlich was damit zu tun, es wird jetzt gerade entdeckt, das Höhenarbeiten auch von vielen. Und deswegen machen wir uns momentan keine Sorgen, aber man sollte natürlich die Konkurrenz nie aus dem Auge verlieren. Also es gibt 3, 4 Firmen, sage ich mal, die ähnlich so wie wir arbeiten in Leipzig, wo wir aber selbst diese kennen und mit denen kommunizieren, weil es ist ein bisschen eigenartig beim Höhenarbeiter, ich weiß nicht, warum das funktioniert, aber dadurch, dass es doch so speziell ist, spricht man sich ab. Und man hat, wir haben eine große Firma, wenn ich das auch nennen darf, die Alpine Technik in Leipzig, die vereint so ein bisschen diese ganzen Höhenarbeiter als Subunternehmer bei Großaufträgen Und dadurch, dass man dort zusammenarbeitet, kennt man sich halt logischerweise aus der Leipziger Region und damit hat man auch keine Konkurrenz, sondern hat eher noch jemanden, den man noch mit dazu holen könnte, um letztendlich die Arbeit zu machen. Und dadurch, dass es eben trotzdem gute Arbeit gibt in Leipzig und Umland, wir arbeiten nicht nur in Leipzig und Umland, wir machen auch mal rüber in den Westen sozusagen, da ist es nicht ganz so schlimm. Also es ist Arbeit da und momentan ist der Markt auch noch nicht so gesättigt bei uns, dass wir da in irgendeiner Form Konkurrenz hätten. Also das ist dann eben wirklich unser Plus.
Ja, die Bezeichnung Industriekletterer ist nicht geschützt. Ich denke mal, das ist, ja, könnte ein Problem sein. Das heißt, im Grunde könnte sich jeder Dachdecker oder jeder andere Handwerker mit oder ohne Kletterausrüstung zum Höhenarbeiter machen und diese Arbeiten ausführen. Wo siehst du da die größten Gefahren?
Das ist es halt leider und das ist auch genau das gut, dass du es ansprichst. Es ist gang und gäbe, dass die Dachdecker mittlerweile das entdecken, dass man das ja noch mitmachen könnte und dann nimmt man sich halt mal noch ein Seil mit auf die Baustelle und dann hängt man sich mal kurz da über die Rinne. Es gibt 2-3 Firmen, vor allen Dingen eine Firma aus Dresden, aber ich würde das jetzt wirklich namentlich nicht nennen, die krautern hier rum und versuchen, sage ich mal, hier das schnelle Geld zu machen mit irgendwelchen Dachrinnenreinigungen und das macht einen schon wahnsinnig. Da ist man dann selber gespalten, nimmt man jetzt den Auftrag an, nur weil du ihn haben willst oder wir lassen es dann in dem Falle dann immer, aber es gibt halt wirklich auch die schwarzen Schafe bei uns, ganz normal. Und dadurch, dass es halt nicht geschützt ist, passiert das eben, wie in jedem anderen Beruf auch. Wir können halt immer nur wieder darauf aufmerksam machen und wenn wir mit Auftraggebern, unsere Auftraggeber sind Gott sei Dank in dem Falle seriös, sage ich mal, um dann zu erkennen und sagen, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet, weil da geht's los, hat derjenige 2 Seile, wenn er sich festmacht, weil das passiert bei den meisten nicht und dann ist es schon verkehrt, weil wenn das eine Seil reißt, ist es vorbei. Hat derjenige einen Helm oft bei der Arbeit, weil das ist das Nächste, was unheimlich wichtig ist, weil wenn dir was, du kannst es nicht einschätzen, aber es fällt dir immer was auf den Kopf. Hast du das im Griff? Wir haben letztens den Fall gehabt, du hängst an 2 Seilen und es geht das Fenster auf, da guckt eine Frau aus dem Fenster und rüttelt am Seil und guckt, was das ist. Ja, was willst du denn da machen? Ich meine, da wackelst du unten mal kurz und dann sagst du dir, hallo. Na, und wenn das jetzt nur das eine Seil gewesen wäre, deswegen gibt es immer 2 Seile, ist es schon schön, wenn man 2 Seile hat. Jede Gefahr kann man nicht ausschließen. Und desto unprofessioneller man ist in diesem Job, umso schwieriger wird es dann natürlich auch professionell zu wirken. Das ist halt einfach so.
Gibt da ja auch so jährliche Schulungen. Wie wichtig sind die?
Wir haben eine jährliche Wiederholungsunterweisung. Die ist von diesem Dachverband nicht vorgeschrieben. Weil selbst der Dachverband kann nichts dagegen tun, dass es logischerweise den freien Höhenarbeiter gibt. Also man muss das nicht machen. Aber wenn man in dem Verband drin sein will, dann hat man diesen WU-Lehrgang einmal im Jahr zu besuchen. Und für uns ist es außerordentlich wichtig, weil dort das Retten einfach nochmal geübt wird. Und wenn man das ein Jahr lang nicht macht, wir machen es mal, wenn wir mal Zeit haben auf einer Baustelle, das soll auch vorkommen, dass wir mal wirklich irgendwie Planungszeiten haben dazwischen, dann retten wir uns halt einfach mal selber, weil das ist wirklich das A und O. Und das wird dort halt eben wiederholt und das ist halt wichtig.
Jetzt stellen wir uns mal vor, einer der Hörer entscheidet sich, Industriekletterer zu werden, diese Zusatzqualifikation zu machen. Was müsste Mann oder Frau da mitbringen?
In erster Linie ein Handwerk. Egal was. Und von mir aus kann er auch Fleischer gewesen sein und kann gut mit Wurst umgegangen sein. Das ist egal. Also es geht halt einfach darum, dass er mit seinen Händen umgehen kann. Weil alles andere kann man ihm beibringen. Das ist halt wirklich so. Ich habe das jetzt bei der Robert Lang ist jetzt relativ neu bei uns. Und der ist halt auch total, seit 15 Jahren fährt er durchs Land und ist auf der Welt unterwegs gewesen, auf irgendwelchen Montagen und hat sich dort alles angeeignet. Das ist halt einfach so. Wenn man den hat, und das ist ein Erfahrungsschatz, auf den kann man zurückgreifen, also Handwerker, in welcher Form auch immer, und dann eben logischerweise müsste er höhentauglich sein, weil das ist ja dann doch schon gegeben und ein bisschen auch das Verständnis oder das Interessante des Höhenarbeiters mitbringen. Das ist halt das Einzige.
Das Thema Sicherheit, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch dein Berufsleben. Triffst du noch weitere Vorsichtsmaßnahmen neben den Sicherungsseilen und dem Partner an jedem Arbeitsort?
Also grundsätzlich werden unsere Baustellen, sag ich mal, von unten her schon signalisiert mit Schildern. Achtung, Höhenarbeiter, oder weil logischerweise kommt keiner da drauf, guckt, da geht ja keiner, außer er ist gerade verliebt und guckt in den Himmel und findet es schön, aber sonst sieht uns ja keiner. Es kriegt ja keiner mit. Die Leute kriegen eher einen Schreck. Wenn wir urplötzlich vor dem Balkon hängen oder so, dann zucken die schon zusammen. Man sieht doch mal eine schöne Frau, es ist auch in Ordnung. Aber es geht ja darum, dass die Leute wissen, dass wir da sind. Deswegen fangen wir schon an im Treppenhaus, jetzt bestes Beispiel im Spechtlöchern, Schild hinzuhängen, Achtung Höhenarbeiten, passen Sie bitte auf. Und dann werden unsere Bereiche eigentlich auch abgesperrt, dass keiner dorthin kommt. Weil wenn dort ein Seil hängt, wie vorhin schon gesagt, am Fenster, weiß keiner, wozu es. Und wenn er dann auf die Idee kommt, das Seil halt abzumachen, was schwierig ist, weil es unter Spannung steht, das sollte eigentlich schon jedem zu denken geben. Aber es ist eben immer möglich, deswegen müssen wir auch das ausschließen und deswegen gehen wir nicht alleine auf die Baustelle, weil immer einer dafür zuständig ist, oben zu sein, Material zu reichen in erster Linie, aber auch dafür für die Sicherheit zuständig zu sein, um zu wissen, ich kann mich in aller Ruhe in dieses Seil hängen und oben ist jemand, der auf mein Material aufpasst. Also das ist schon immens wichtig.
Jetzt kennt man das auf Arbeit, es muss mal schnell gehen, man muss mal auf Toilette irgendwo hin. Wird da auch sowas mal vernachlässigt? Eher nicht, oder?
Wenn man in 295 Meter Höhe ist, da kann man auch mal an der Esse pinkeln. So blöd das klingt. Das fällt keinem auf, ja. Aber wir wissen, wir müssen vor der Arbeit nochmal auch auf Toilette gehen. Aber wenn es eben nicht geht, dann muss es halt so lange warten. Also es ist halt eben schwierig, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Das kennt jeder.
Wie ist das so, was so die Gefahr allgemein angeht? Mussten da auch schon mal Aufträge abgebrochen werden, weil es dann zu gefährlich wurde?
Vor allen Dingen Wind. Wenn es so ein schöner Tag war oder so, da denkt man, ach Mensch, das ist ja toll hier oben und die Vögel zwitschern, also in dem Fall unsere Spechte wahrscheinlich. Und da ist es dann schwierig. Unser absoluter Erzfeind ist der Wind. Und wenn ich letztendlich eine Baustelle plane und wir dort auch zwei Tage vorher wissen, wir müssen dorthin, dann gucke ich zwar den Wetterbericht, also gehe ich auch ins Internet, aber da gucke ich mir nicht unbedingt an, ob Wolken sind oder ob es regnet, sondern gucke mir die Windwerte an. Weil die Windwerte sind entscheidend, weil das kann man nicht einschätzen, wenn man irgendwo auf einer Kante steht, sind wir wieder beim Beispiel, wenn man nur ein Seil hat und es kommt urplötzlich eine Böe, ich habe es auch selber schon erlebt, dann ruckt es urplötzlich und dann ist man weg. So, wenn man dort nicht ausreichend dann gesichert ist, dann wird es schwierig und das kann man nicht einschätzen. Also das Wetter ist, sage ich mal, noch, insbesondere der Wind ist mit unser größter, ich will nicht sagen Feind, aber mit dem muss man sich schon arrangieren, dass es letztendlich alles funktioniert.
Stefan Becker ist heute bei uns zu Gast hier im langen Interview bei Mephisto 97.6. Erzählt er uns davon, wie er sich in schwindelerregenden Höhen ja so arbeiten lässt. Bevor wir weiter über seinen Beruf als Industriekletterer reden, noch einmal Wunschmusik von unserem Gast. Wozu sind Kriege da von Udo Lindenberg? Deutsche Musikerlegende Udo Lindenberg war das mit Wozu sind Kriege da? Und wir sind hier bei M19, dem langen Interview bei Mephisto 97.6 mit Isabel Hillmann am Mikrofon und Stefan Becker zu Gast im Studio. Wir haben vorhin schon von ihm gelernt, was das Wichtigste beim Industrieklettern ist, die Sicherheit. Stefan, was sind so die gefährlichsten Dinge, mit denen man sich verletzen kann oder denen man sich aussetzt?
Ja, also das geht los, wenn man mechanisch arbeitet. Das ist, sag mal, das kann ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich arbeite im Seil und habe eine Flex in der rechten Hand, das ist nicht angebracht. Also das ist auch eigentlich letztendlich verboten. Dort arbeiten wir dann mit Stahlseilen, dass sowas nicht passieren kann, sage ich mal, wenn es mechanisch wird. Wichtig ist halt, egal über welche Kanten wir gehen, egal aus welchen Sachen wir uns festmachen, ob das jetzt ein Holzbalken ist, ob das jetzt ein Stahlbetonbalken ist, sicherlich wirkt er immer auf die erste Weise fest. Ja, also wenn man jetzt gegen einen Stahlbeton, dann ist der fest. Aber man muss halt trotzdem immer damit rechnen, dass sich irgendetwas bewegt. Also das ist halt immer auch eine optische Sache. Man muss halt einfach gucken. Und Sicherheit ist da als A und O, weil wir hängen uns ja schließlich rein.
Auch wenn es jetzt für dich ja normal ist, täglich in mindestens 30 Metern Höhe oder so zu hängen, hast du manchmal ein mulmiges Gefühl?
Ja, gibt es auch. Also ich möchte gerne den Hörern dann auch sagen, selbst wir haben mal Angst. Also es ist alles kein Problem, weil es gibt so Sachen, wo man auch sich vielleicht auch in dunkle Räume ablässt, wo man selber nicht weiß, wo man ja erstmal hinkommt. Und man weiß auch nicht, was da unten passiert. Manchmal gerade in den Kraftwerken oder so, wo man sich reinhängt und man sieht den Boden nicht, weil es 60 Meter hoch, da ist alles voller Staub. Unten gibt es Drehräder, die sich noch drehen, wo dein Seil eigentlich reinkommen könnte, aber wir hängen sie ja schließlich hoch. Das sind so Faktoren, wo man einsteigt. Wenn man dann drinnen hängt, ist es vorbei. Da sagt man sich, okay, jetzt ist alles wieder normal. Aber eben dieses Einsteigen über Kanten, einfach nicht zu wissen, wo man rein steigt, das ist, sage ich mal, das, wo wir auch selbst ein flaues Gefühl haben, das ist völlig normal.
Trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen gibt es immer wieder Unfälle. Was passiert denn da am häufigsten?
Ja, also wir sind dem, sage ich mal, generell ausgesetzt, wenn andere Gewerke, sage ich mal, um uns noch drumherum arbeiten. Das ist eigentlich das Gefährliche, da kann man nie ausschließen. Wir haben in einem Kraftwerk mal gearbeitet, dort haben wir an der Wand gearbeitet und urplötzlich kam neben uns eine Flex durch die Wand. So, das war halt einfach, es wurde nicht abgestimmt. Es war halt einfach, die haben schon dort mit der Arbeit begonnen, wir waren noch innen drinne und nur plötzlich kommt ein Funkenstrahl neben dir und sagst, ja, hallo, was geht denn hier los? Ne? Das sind halt so Sachen, diese Fremden, also der Mensch macht Fehler, dafür ist er ja auch logischerweise da, aber das muss man ausschließen, so gut wie möglich. Und deswegen ist, wenn wir eigentlich arbeiten, darf in unserem Umfeld keiner arbeiten. Das ist normal, weil wir dann wirklich diesen gefährlichen Beruf haben, wenn eben was passiert. Wir stehen eben nicht auf dem Boden und können dann dementsprechend noch tief fallen.
Aber mit der Flex ist nichts passiert?
Mit der Flex ist nichts passiert, es war halt Gott sei Dank bei mir Zentimeter neben uns, aber es hätte ja eben auch direkt vor uns sein können. Und ja, wenn sie da gerade die Hand irgendwie an der Wand haben oder wie auch immer, also es ist halt, es gibt genug Fälle. Es gab jetzt in Essen irgendwo den Fall, da ist halt auch ein Kraftwerk gebaut worden, da war der Stahlbau, da hat sich ein Stahlträger 80 Tonnen schwer gelöst. Der Höhenarbeiter hing 3 Tage dort oben und war tot. Der ist reingefallen und die konnten ihn nicht retten, die ersten 3 Tage, weil auch die Gefahr ringsrum so groß war, dass noch weitere Teile runterkommen, bis sich dann 2 Leute bereit erklärt haben, das Risiko einzugehen. Die haben unten unterschrieben und gesagt, wir holen den da jetzt raus, weil der hing wirklich. Es hat sich rausgestellt, der war sofort tot, was erstmal gut war, so blöd es klingt, aber das sind die Gefahren, mit denen wir sicherlich immer zu tun haben, durch andere Gewerke. Wenn der Kranfahrer nicht aufpasst, wenn letztendlich der Stahlbauer dort oben eine Schraube fallen lässt, eine Schraube aus 25 Metern, die dir auf dem Helm fällt, da brauchst du auch keinen Helm. Das geht durch, das tut weh. Und ja, was Konsequenzen kennen wir alle. Also dieses Ausschließen, dass jemand anderes noch mit einem baut, das ist wichtig. Also das muss man immer sagen.
Und was sind so eigene Verletzungen, die du schon hattest?
Ich habe mir letzte Woche zum Beispiel in den Finger geflext. Das klingt nicht gut, aber das sind halt so Sachen, die passieren. Das ist, also war nicht im Seil, Gott sei Dank. Es war logischerweise, wir flexen ja nicht im Seil. Das war zu ebener Erde, das passiert halt. Also kleine Schürfwunden. Und selbst das tun wir aber melden. Das ist halt, sind alles Betriebsunfälle, logischerweise. Wir haben auch eine ordentliche Berufsgenossenschaft dafür. Und dann ist das auch alles abgesichert und so soll das eigentlich funktionieren.
Ja, also hast du dann auch eine deftige Versicherung
sozusagen? Ich sage mal, wir sind noch ganz gut eingestuft. Die haben das jetzt auch verstanden. Dafür ist wieder, sag ich mal, die Firma in Leipzig, die Alpintechnik, tut da sehr viel, dass die BG unsere Arbeit versteht. Weil auch die BG ist ein großes Unternehmen, die, sage ich mal, sehr starr durch die Gegend laufen und sagen, naja, da müssen wir uns erstmal eine Regel erfinden, wie wir euch da jetzt einordnen. Damit hat man sich sehr viel beschäftigt und es ist auch sehr viel dabei rumgekommen. Deswegen gibt es auch für uns noch bezahlbare Versicherungen, die letztendlich dazu führen, dass wir, wenn wir arbeiten gehen, nicht das ganze Geld der BG schenken, sondern letztendlich auch was davon haben.
Die Kletterei, die geht aber nicht nur jetzt auf angeflexte Finger oder so, sondern auch auf den Rücken. Ja. Ich kann mir vorstellen, das geht langfristig auf Kosten der Gesundheit und das kann man auch nicht sein Leben lang machen.
Wenn man es ordentlich betreibt, kann man, also es gibt Höhenarbeiter mit 55 Jahren, das bringt selbst mich zum Staunen, wie auch immer, die haben sicherlich auch erst vielleicht mit 30 angefangen oder wie auch immer, aber in der Regel ist es so, dass man, es gibt diese, sag ich mal, Beckengürtel, die man sich ummachen kann, die man, das, was zu empfehlen ist, weil wir machen alles aus dem Rücken, es ist egal, wo wir sind, es ist immer mit dem Rücken und da hat man, sag ich mal, ist man besser getan, wenn man jetzt schon vorsorgt, weil es ist einfach so, nach 20 Jahren oder so macht der Rücken sich bemerkbar, spätestens dann, und dann will man ja trotzdem noch was vom Leben haben. Es gibt Maßnahmen.
Ein Beruf für die Ewigkeit ist das Klettern also nicht, das sagt Höhenarbeiter Stefan Becker aus Leipzig. Gleich wollen wir noch über einige kuriose Dinge aus seinem Berufsleben sprechen, vorher aber noch ein Musikwunsch. Max Rabe, Küssen kann man nicht allein. Küssen kann man nicht alleine, findet zumindest Max Rabe. Und damit willkommen zurück zu M19, dem langen Interview bei Mephisto 97.6. Bei mir zu Gast im Studio ist heute Stefan Becker. Stefan, gerade haben wir schon über mögliche Gefahren des Industriekletterns gesprochen. Du empfindest deinen Beruf nicht als sehr gefährlich. Wie sieht das denn deine Familie?
Also meine Frau fragt jeden Früh, was ich mache. Und ich soll aufpassen. Und wenn ich dann meinen 3 Kindern noch Tschüss sage, dann ist man sich sicherlich bewusst, dass man abends auch gerne wieder nach Hause kommt. Sie weiß jetzt nicht genau, was ich mache, aber sie hat ja recht. Am Ende ist es ja so. Ist es auch schwierig, sag ich mal, generell jemandem zu sagen, wir machen das und das heute, weil es kann keiner wirklich richtig einschätzen. Aber ich rede am Ende, am Abend des Tages immer auch darüber und deswegen tauschen wir uns auch gerne aus und sie finden das auch hochinteressant. Deswegen geht das eigentlich noch im Umfeld. Und meine Kinder, ich bin halt Bob der Baumeister und der Spider-Man und das alles ineinander vereint, lässt auch meinen Kindern verstehen, was ich eigentlich mache. Und das ist dann eigentlich total niedlich, wenn man dann abends wieder nach Hause kommt und die Kleinen fragen dann, ach hier, und hast du wieder? Und ja, das macht dann schon Spaß. Also.
Erzählt sich auch schöner im Kindergarten.
Ja, natürlich, na klar.
ein schöner Nebeneffekt, wenn du für deine Kinder ja so ein Handwerkerheld bist sozusagen. Was sind sonst so die schönen Dinge an deiner Arbeit?
Das selber zu planen, so Objekte bzw. Projekte in dem Falle und einfach wirklich rumzukommen. Also wir haben ja wirklich ein breites Portfolio, wo man einfach sagt, das ist das jetzt, das machst du jeden Tag normal, also ein paar Spechtlöcher oder wie auch immer. Dann hast du so 2, 3 Großaufträge im Jahr, die du wirklich planen musst. Und dann am Ende, wenn wirklich das abgeschlossen ist und es ist auch noch so gelaufen, wie du es wolltest, Das ist das Schöne daran.
Wenn man sich jetzt als Laie in so große Höhen begibt, dann macht man das meistens, um das Panorama zu genießen. Kannst du das überhaupt noch? Hast du da noch einen Blick für?
Ja, also ich habe auch, wenn ich meinen Fotografen jetzt auch mit habe oder so, also wir genießen das schon und wir machen auch dementsprechend Fotos, weil man ja trotzdem seinen Beruf in irgendeiner Form nach außen verkörpern und das ist es halt trotzdem, was man sieht. Und wir haben wirklich einen einmaligen Blick, das erfordert nur mal unsere Arbeit und deswegen genießen wir den auch. Also wenn wir die Zeit haben, setzen wir uns auch mal aufs Dach nach getaner Arbeit und trinkt man Mineralwasser. Und dann läuft das natürlich auch. Ne?
Ja, auch eine gute Werbestrategie so mit den Fotos.
Sozusagen.
Ja, wann macht denn Arbeit so gar keinen Spaß?
Wenn man bei 60 Grad irgendwelchen Dreck von der Wand kratzen muss, das ist dann letztendlich, das macht keinen Spaß. Oder ich sag mal, auch wirklich, wenn man eben pissiges Wetter hat, also wenn es wirklich regnet und du musst es fertig kriegen und kannst aber nicht unterbrechen, weil es eigentlich nicht mit Regen ist. Also Montage, Demontage geht ja auch bei Regen. Man kann sich dementsprechend kleiden, aber es ist so das Menschliche. Also wenn das Wetter mitspielt, fühlt man sich logischerweise, wir sind sehr wetterabhängig, weil wir ja meistens dann auch draußen arbeiten. Ich sag mal, das ist schon anstrengend. Oder wenn man dann wirklich eben diese 60 Grad mal hatte, viel Schweiß verloren hat, dann nimmt man sich auch den Tag danach mal und macht frei. Das ist auch wichtig. Also die Zeit müssen wir uns nehmen, weil wir sonst nicht wirklich wieder in Schuss kommen. Also es ist wirklich, dann merkt man, körperlich schwere Arbeit, das muss dann schon passen.
Du liebst deinen Beruf, man hört das.
Ja.
Aber ganz ehrlich, jetzt musst du ganz ehrlich antworten, gibt es auch Sachen, die dich nerven am Klettern?
Ja, natürlich. Also da antworte ich auch ehrlich. Also ich sag mal jetzt so spontan, fallen mir jetzt nicht großartige Sachen ein, aber es ist halt schon logischerweise, ich meine, wer hat nicht den Wunsch, dass er jetzt nicht durch mega körperliche Arbeit zu seinem Geld kommt? Also ich meine, wir haben Gott sei Dank mit guten Kunden zu tun, die auch ihre Arbeit bezahlen. Ne? Aber ich sag mal, es ist halt eben, wenn man jeden Tag logischerweise raus muss, man hat genauso seine Depri-Phasen. Also es ist halt, man hat auch nicht jeden Tag Lust, dann ins Seil zu gehen, weil man genau weiß, dass man dann dort wieder stundenlang mit irgendwelchen arbeitstechnischen Sachen zu tun hat. Also es gibt schon Tage, genauso wie bei jedem anderen, wo es einen richtig ankotzt, ins Seil zu müssen. Das ist einfach so. Aber die Kraft holen wir uns dann wieder. Ich durch meine Familie, muss ich sagen, wenn man mit den Kindern dann aus dem Kosbudener See am Wochenende fährt, dann holt man sich die Kraft einfach wieder. Ist einfach so.
Du hast vorhin erzählt, wenn es geht, dann versucht ihr euch von oben abzuseilen. Mhm. Wenn man jetzt doch mal von unten hoch muss, wie oft kommt das vor?
Ja, also vielleicht 3-4 Mal im Jahr, wo es wirklich halt nicht anders geht. Aber selbst dort gibt es mechanische Mittel. Also wir haben so eine Art kleinen, wie soll man sich das vorstellen, um es zu beschreiben, sage ich jetzt einfach mal, es gibt so einen kleinen Simson-Motor, den hat man umgebaut mit einer Winde und dann fährt man an der Winde das Seil hoch. So, dann muss man die Winde oben ausbauen aus dem Seil, das würde funktionieren. Also es gibt auch mechanische Mittel, um letztendlich dich das zu erleichtern. Aber es gibt eben 3-4 Sachen im Jahr, wo es nicht anders geht, dann muss man halt die 50 Kilometer hochnehmen, hilft halt nicht.
Das ist
Buckelei.
Buckelei.
Das sind auch die Momente, wo wir dann sagen, boah, was macht man jetzt eigentlich hier? Ne?
Ja, kann ich mir vorstellen, nach so einer abgeschlossenen Arbeit, wenn man eigentlich denkt, man ist fertig und dann...
Ist richtig, ja. Also es gibt ja wirklich, also es gibt ja eben auch die Sachen, wo man sich reinlassen muss und es gibt unten keinen Ausstieg, wo man wieder hoch muss. Also das ist dann schon, dann versucht man das ganze Material, was man mitnimmt, zu verarbeiten, dass man es dann nicht wieder mit nach oben nehmen muss. Ne? Aber es ist eher selten. Also es gibt immer, wo man oben auch reinkommt, gibt es meistens, wenn du jetzt einen Fernsehturm nimmst, kommst du eigentlich oben rein, kommst du auch unten wieder raus. Ne? Also sag mal, das gibt immer, es ist baulich bedingt, aber die wenigsten Baustellen erfordern, dass wir nach oben uns arbeiten müssen.
Du wirkst sehr zufrieden mit deinem Beruf. Ist eigentlich auch logisch, muss ich sagen. So, ja, da kommt nie Langeweile auf. Man hat so ganz unterschiedliche Aufgaben. Für deine Kinder bist du ein Handwerkerheld. Und ja, warst in Leipzig auch schon auf dem höchsten Gebäude, dem Uniriesen. Gibt es was, was du unbedingt noch erreichen möchtest?
Das würde jetzt so klingen wie, oh, ich will mal nach Dubai auf den 800-Meter-Turm oder so. Nee, da oben sind auch bis 50 Grad, da ist es genauso stickig. Ne? Also es gibt, sage ich mal, jetzt nicht den Super-Mega-Traum. Also es ist natürlich, vielleicht mal bei Olympischen Spielen irgendwas vielleicht mit aufzubauen oder so, sage ich mal, so dieses, bei Großereignissen halt irgendwie dafür mit zuständig zu sein, dass es funktioniert. Das ist eigentlich, wir arbeiten auch mehr im Hintergrund, als dass man jetzt uns täglich sieht oder so. Also das sind so die kleinen Wünsche, sage ich mal, aber an sich ist das alles okay, das passt schon.
Eine Frage habe ich noch, und zwar haben wir den Zuhörern vorhin eine kuriose Geschichte versprochen. Du kannst doch bestimmt damit dienen. Es soll ja immer wieder vorkommen, dass Industriekletterer für Selbstmörder gehalten werden, die jeden Augenblick vom Dach springen. Ist dir sowas schon mal passiert?
Ja, wir sind oben auf einem 16-Geschosser gewesen, ganz normal in Leipzig, haben unser Material vorbereitet. Ich bin über die Kante drüber gestiegen und unten ging eine Kindergartengruppe lang und es war ein Gekreische. weil die Kinder gedacht haben, es hat wirklich ein Kind gesehen, die haben alle hochgeguckt und haben gedacht, dort stürzt sich jemand runter. Wir konnten das dann durchwinken und wir hatten jetzt keine Fahnen dabei oder so, aber wir haben halt mächtig alles dafür getan, dass die Kinder eben dann gesehen haben, dass wir auch ein Seil hatten, dass wir da auch runter müssen. Das sind so kleine Punkte, wo man sagt, ja, na klar, die Leute denken logischerweise, wenn du auf dem Dach stehst, es könnte ein Selbstmörder sein, aber ja, also wir kriegen das auch relativ gut hin zu verarbeiten, die Kinder uns zeigen dann in dem Falle, dass wir doch nur arbeiten sind und nicht andere Absichten hatten. Also dafür ist das Leben zu schön wahrscheinlich. Ich hätte sicherlich viele Möglichkeiten, aber ich werde die nicht nutzen. Dafür bin ich zufrieden mit meinem Leben.
Aber die Feuerwehr hat noch keiner gerufen?
Nee, in dem Falle Feuerwehr noch nicht. Aber gut, was sollten die uns helfen? Die können uns eh nicht helfen.
Da seid ihr eh die Experten. Richtig. Und damit ist die Stunde auch schon wieder rum und wir sind auch schon am Ende von M19, dem langen Interview bei Mephisto 97.6. Zu Gast war der Leipziger Industriekletterer Stefan Becker. Danke fürs Kommen und auch danke für die vielen persönlichen Einblicke.
Ja, war schön bei euch. Danke.
Die heutige Sendung, die finden Sie auch nochmal zum Nachhören und zwar auf unserer Homepage www.mephisto976.de. Dort finden Sie auch wie immer alle anderen langen Interviews. Die Redaktion für die heutige Sendung, die hatten Katharina Pritzko und Mathis Kiesig. Die Musik hat Bastian Fischer nach den Wünschen unseres Gastes Stefan Becker zusammengestellt und in der Technik betreute uns Mohamed Mukbel. Mephisto 97.6 ist für heute erst einmal vorbei. Wir gehen jetzt in die Abendpause. Morgen früh sind wir ab 10 Uhr wieder da und zwar mit unserem Vormittagsmagazin Faustschlag. Und mir bleibt jetzt nichts anderes, als mich zu verabschieden. Mein Name ist Isabel Hillmann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.